Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Propheten Jesaja fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Gott spielen. Was es bedeutet, dass der Mensch sich heute erhebt und denkt, er sei Gott, und woher das stammt, das wollen wir in dieser Stunde betrachten. Wir wollen aber zunächst den Überblick nicht verlieren von dem, was wir bisher gelernt haben. In Jesaja 1 bis 12 haben wir den Überblick über den Zustand des Volkes Gottes von damals und von heute, der letzten Generation. Es ist 1:1. Und erinnert euch bestimmt an die Texte, ich habe sie jetzt hier nicht nochmal eingeblendet. Israel kennt nicht seinen Herrn. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel weiß nicht, zu wem er gehört. Er weiß nicht, von wem er abhängig ist. Wir haben gesehen, dass die Geburt und die Aufgabe und das Werk des Erlösers wunderbar in diesen Kapiteln beschrieben ist. Die Aufgabe des berufenen Volkes Israels, weshalb Gott sie berufen hat. Wir haben auch das Gericht über das Volk Israel und Judas wegen des Abfalls von Gott gesehen teilweise. Wir haben gesehen, dass es einen gehorsamen Überrest in Israel und Juda gibt. Wir haben gesehen, dass dieser Überrest dazu führt, dass die Heiden sich bekehren und dass das Endgericht kommt und danach eine Neuschaffung der Erde und wie dann das Leben dort sein wird ohne Sünde. Nun, in Kapitel 13 bis 27 bekommen wir einen Überblick über den Eintritt der Sünde in das Universum. Wir bekommen einen Einblick über den Grundsatz der Täuschung, welcher nichts anderes ist, als die Erhebung eines Geschöpfs zu denken, es sei Gott. Wir bekommen einen Überblick über den Gründer des Bösen, den Ursprung des Bösen, nämlich Satan, versinnbildet durch den König von Babel. Wir sehen Babel oder Babylon, die Stadt des Bösen, also das Reich und auch die Stadt des Bösen. Wir sehen aber das Gericht über Babel und alle anderen heidnischen Reiche, die hier aufgeführt sind. Und wir sehen die Erlösung der Treuen aus Israel, aber auch aus Babel und aus Ägypten und aus den Heiden. So, das sind die Dinge, die wir finden in diesen Kapiteln, die wir für diese Zeit hatten zu studieren. Jetzt wollen wir ein bisschen die Symbole betrachten, die in der Prophetie vorkommen. Ein Stern ist ein Engel. Das ist wichtig zu verstehen, gerade wenn wir hier lesen werden in Jesaja 14, Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie bist du zur Erde gefallen, der du die Heiden schwächtest? Gedachtest du doch in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg des Stifts in den fernsten Mitternacht. Ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten. So ein Stern in der Heiligen Schrift ist in der Prophetie ein Engel, wenn er in diesem Kontext steht. Wofür steht ein Berg in der Bibel? Ein Berg ist ein König oder ein Königreich. Das ist wichtig zu verstehen, weil wir werden sehr viel sprechen vom Berge Zion, aber auch von Babylon, das gegründet ist, nicht auf einen Berg, sondern auf 7 Bergen. So, dann sehen wir die Stadt. Was bedeutet Stadt in der Heiligen Schrift? Eine Stadt ist immer eine Frau und sie kann vorkommen als Ehefrau, als Mutter, als Tochter, als Schwester. Wir finden diese Beschreibungen im Text und dann können wir immer aus dem Kontext sehen, dass es um eine Stadt sich handelt, nicht wirklich um eine Frau. Aber es gibt deshalb in der Heiligen Schrift die reine Frau und die Hure. In Offenbarung 19, 7 und 8 lesen wir, lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es ward ihr gegeben, sich anzutun mit reiner und schöner Leinwand, die köstliche Leinwand, aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. So, wir sehen in einer Frau, ist symbolisiert die Stadt. Wir werden gleich sehen, dass es Jerusalem ist. Und die, womit sie sich kleidet, sind natürlich die Gerechten, die die Stadt bewohnen werden. Und dann gibt es die andere Stadt, nämlich die Hure. In Offenbarung 17, 1 und 2 Komm, ich will dir zeigen das Urteil der großen Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit welcher gehurt haben die Könige auf Erden. So, wir haben also diese zwei Symbole. Das eine ist die reine Frau und die unreine, das heißt die untreue Frau. So, was stellt das Symbol der Hurerei dar? Wir wissen, dass Gott den Luzifer geschaffen hat und er wusste, er ist ein Geschöpf Gottes. Er war abhängig von Gott, aber er dachte, wie wir gelesen haben, er könnte unabhängig sein. Er dachte, er könnte sich über alle Sterne, über alle Engel hinwegsetzen und sich an die Stelle Gottes tun. Und da er das in seinem Herzen dachte, obwohl es unmöglich ist, wurde er irgendwann mal überzeugt davon, dass er nicht mehr ein Geschöpf ist, sondern ein Gott. Und damit dachte er, er sei unabhängig. Aber letztendlich musste er jetzt Engel und Menschen haben um sich herum, um sich zu orientieren. Natürlich bleibt auch Luzifer entsprechend dem Gesetz von Gott abhängig, von der Kraft Gottes, aber er benutzt jetzt die Kraft Gottes nicht, um das zu tun, was Liebe ist und Dienst, sondern es geht jetzt nur um ihn, weil als Gott sieht er sich als Zentrum, dass alles sich um ihn drehen muss. Nun, Adam wurde auch geschaffen als Kind Gottes. Er erfüllte das Gesetz, indem er abhängig war von Gott und treu war, bis zu dem Tag, wo Satan ihn und seine Frau verführte, auch Gott werden zu wollen. Und damit haben sie sich getrennt von Gott und haben sich an Satan gebunden und damit sind sie fremd gegangen. Sie sind untreu gewesen. So, ich denke, dass das ganz klar ist. Die Hurerei bedeutet, dass man nicht von Gott abhängig ist, sondern von etwas anderem. Obwohl man ja nicht von jemand anderem abhängig sein kann. Das ist nur die Täuschung. Alle Probleme, die in diesem Universum entstanden sind, die wir auf dieser Erde haben, kommen aus dieser großen, tiefen und unbewussten Täuschung, die im Menschen von Geburt an da ist, nämlich, dass er denkt, er ist jemand, der er nicht sein kann. Deshalb sagt Christus ganz deutlich, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Es gibt also keine zwei Möglichkeiten. Das heißt, es gibt nur einen Weg. Entweder man geht mit Gott, man ist an Gott gebunden, entweder man ist durch Christus wieder mit Gott versöhnt oder man bleibt in dem Irrtum des Herzens, denkend, man ist unabhängig, dabei ist man es nicht. So, man hat nur einen Weg. Christus ist der Weg und er macht es ganz klar. Ich bin der Fels. Wir haben es in den letzten Stunden gesehen. Er ist der Sohn. Er ist der, der den Menschen alleine aus der Not, in die er hineingeboren ist, herausholen kann. Deshalb kann er sagen, der einzige Weg in die Befreiung, in die Freiheit ist er. Und wer dann nicht mit ihm geht, der kann nicht zu ihm gehören. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das heißt, es gibt nur das zweischneidige Schwert. Christus ist dieses Schwert. Der, der zu ihm kommt, wird errettet. Seine alte Natur wird kaputt gemacht und er wird frei. Oder, wenn er kommt im Gericht, muss er ihn richten. So, kommen wir zurück zu den Symbolen der Frauen. Und dann sehen wir hier, dass die Frau, die in der Wahrheit ist, das ist die Gemeinde oder wir werden gleich sehen, die Stadt, es ist die Gottseligkeit oder die Gerechtigkeit. Und die andere Frau ist die, die geprägt ist von der Lüge, von dem Selbstbetrug. Und das ist die Gottlosigkeit. Ja, Babylon ist die Gottlosigkeit. Das wird sehr schön beschrieben in Sacharja 5, wo man ihr dann geht und eine Wohnung macht im Lande Sinia, das ist im Lande Babylon. So, jetzt haben wir gelesen, dass Babylon mit dem Wein ihrer Hurerei alle Menschen, alle Völker vergiftet, das heißt verführt. Und was ist denn der Wein ihrer Hurerei? Und der Wein ihrer Hurerei ist nichts anderes, als dass man den Menschen dazu bringt, eine Lüge als Wahrheit zu glauben. So, es gibt nur Wahrheit und Lüge. Deshalb kann die Hurerei nichts anderes bedeuten oder der Wein, mit dem sie, den sie einschenkt, ist eine Lüge, die man verbreitet und glaubhaft macht, es ist eine Wahrheit. So, Verführung ist etwas, was nicht bewusst ist. Dem Menschen ist nicht bewusst, dem, der verführt ist, weil er ist ja überzeugt, er ist in der Wahrheit. Das findet man heute besonders in den christlichen, sage ich jetzt mal, Köpfen, weil sie sprechen davon, sie sind schon so lange in der Wahrheit. Sind sie es wirklich? Nun, die Krise offenbart, dass sie weit weg sind von der Wahrheit. Weil, wenn man ihnen die Frage stellt, wie viele Holzstämme kann eine Axt spalten, dann mögen sie ohne zu zucken wissen, wenn sie die Frage verstehen, dass die Axt keinen Holzstamm spalten kann. Das ist eine Tatsache. Der die Axt benutzt, der spaltet das Holz, nicht die Axt. Aber das ist etwas, was uns abhanden kommt, wenn wir nicht die Wahrheit kennen. Und dann kommt natürlich die Frage, die heute aktuell ist, wie viele Menschen kann ein Virus krank machen oder töten? Und die Antwort ist keinen. So, das heißt, der Betrug, der heute in der Welt stattfindet, ist, ich sage jetzt mal, nahezu maximal. Es mag ja sein, dass es noch mehr geben kann an Betrug. Aber es ist ganz deutlich, Menschen sprechen davon, dass etwas etwas tun kann, was das gar nicht tun kann. Das bedeutet, sie sind überzeugt von einer Lüge als Wahrheit. Und das sieht man in allen Religionen gleich. Luzifer hat also sehr gut gearbeitet. Er hat lange im Voraus all das, was heute passiert, geplant, um die ganze Welt zu verführen. Das ist das Ziel, weil deshalb schenkt diese Hure, deshalb schenkt sie einen Wein ein. Und diesen Wein trinken nicht nur manche Völker, sondern alle Völker. Warum trinken sie? Wieso sind sie nicht in der Lage zu unterscheiden darüber, davon? Es gibt in der Heiligen Schrift die zwei Städte, die zwei Frauen. Wir haben gesehen, eine Stadt versinnbildet eine Frau. Und hier in Offenbarung Kapitel 21, Vers 9 steht, komm, ich will dir zeigen die Braut des Lammes. Das ist nichts anderes als das neue Jerusalem. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berge und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, herniederfahren aus dem Himmel von Gott. So, das ist die Frau, das ist die Gottseligkeit, die ist gekleidet mit der Gerechtigkeit der Heiligen. Das ist das Endergebnis. Sie ist, so wie Paulus sagt in Galater, die Mutter von uns allen, weil sie ist die Braut des Lammes. Und hier ist auf der anderen Seite das Weib, das du gesehen hast, die große Stadt, die das Reich hat, über die Könige auf Erden. Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden und all derer, die auf Erden erwürgt sind. Das steht in Offenbarung 17, 18 und 18, 24. So, hier haben wir die zwei Städte. Vorher hatten wir sie als Frauen und hier haben wir sie als Städte. Es ist dasselbe. Es ist nur ein anderes Bild, das gemalt wird. Und diese eine Stadt ist auf einen Berg gegründet und diese andere Stadt ist auf sieben Berge gegründet. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das alles zu betrachten, aber es ist wichtig, dass wir wissen, wir haben nur diese zwei Sachen. Und dieses ist das Gericht, das wir sehen, das kommt über Babylon. Und ich hoffe, ihr habt die Texte gelesen und versteht's. So, es gibt also zwei antagonistische Reiche. Es gibt Israel und die Gemeinde Gottes, hier noch einmal das irdische Jerusalem, und es gibt Babylon und seine Untertanen. Die einen sind von Gott gerufen und Gottes Kinder, und die andere sind Satans Kinder. Es gibt also nur zwei Reiche auf dieser Welt. Das eine ist aufgebaut auf den einen, auf Gott, auf Christus, und auf den einen König, und das andere ist aufgebaut auf sieben Königreiche. Und wenn die Zeit kommt, hoffe ich, dass wir das studieren, dass wir sehen, auf was, welche Königreiche Babylon aufgebaut ist und welche Königreiche es getragen haben und mit welchem Königreich es beendet wird. Weil wir sind in den Tagen, wo das Ganze zu einem Ende kommt. Deshalb lesen wir vom Gericht. Jesaja, die Propheten, waren gerufen, um eine Gerichtsbotschaft zu verkündigen. Dann, wo noch Gnadenzeit ist, dass sich nach Möglichkeit die Menschen bekehren können. Es gibt also auf dieser Welt zwei Menschengruppen. Die einen, das sind Israel, und die anderen, das ist Babylon. Sie gehören entweder dem einen Reich an oder dem anderen. Und nun ist es so, dass es nicht eine reine Bevölkerung ist. Wir finden in Israel viele Babylonier. Und wir finden in Babylon viele Israeliten. Das ist der Zustand, in dem wir sind. Und das kann natürlich und muss gereinigt werden. Das heißt, beide Gruppen müssen rein werden. Deshalb bringt Gott das Gericht über Israel. Und das haben wir gelesen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr noch einmal darauf eingehen. Wir haben es verstanden. Gott führt Gericht über Israel. Und das Gericht hat zum Zweck, aus Israel die Babylonier zu entfernen. Das ist der Zweck, weshalb Gott heute Gericht führt. Und natürlich ist dieses Gericht zunächst, wie wir gesehen haben, die Stunde der Versuchung. Das heißt, es geht ja in beiden Fällen um einen geistigen Kampf. Es geht ja letztendlich, ein Israelit ist ein Gläubiger an die Wahrheit und ein Babylonier ist ein Gläubiger an die Lüge. Das ist, gibt nur diese zwei Grundlagen. Und jetzt, da es einen Haufen Babylonier gibt in Israel, mit denen kann Gott nicht die Israeliten aus Babylon herausrufen. Er muss deshalb zunächst seine Gemeinde reinigen. Deshalb sind wir jetzt in dieser Phase. Das ist die Zeit, in der Gott seine Gemeinde reinigt. Es ist noch nicht vollzogen, diese Reinigung. Sie wird in diesem Verfahren an dem Zeitpunkt geschehen, wo das Mahlzeichen, wo die neue Weltordnung kommt, wo die Menschen in der Gemeinde Gottes, die sich bekannt haben zu ihm, letztendlich herausfallen werden, weil sie werden das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Und damit gehen sie dorthin, wo sie hingehören, nämlich nach Babylon. Jetzt ist diese Zeit, wo in der Gemeinde sortiert wird. Deshalb sagt die Schrift, und wir haben gelesen, und wenn Israel von der Menge wie der Sand am Meer wäre, so würden doch nur ein Überrest selig. Haben wir einen Vortrag angehört von einem Pastor letztens, und er sprach darüber, ob wir die Maßnahmen, die jetzt die Regierung wegen Corona hat, einhalten sollten oder nicht. Und in seinem ganzen Diskurs kann man erkennen, dass er das Gesetz als eine Menge von Vorschriften sieht. Das heißt, man sieht das Gesetz nicht als eine Einheit, sondern man denkt, das Gesetz bestehe aus vielen Vorschriften und Verboten. Nun, das zeugt schon, dass man als, ich sage es mal, als Lehrer in Israel, wenn man das Gesetz nicht kennt, dann kann man doch die Wahrheit nie kennen. Das Gesetz ist eine Einheit. Sie besteht nicht aus einzelnen Sachen. Die einzelnen Sachen sollen das Ganze nur beschreiben, dass man versteht, was an der Basis ist. Deshalb sagt er, naja, solange es nicht steht in der Bibel, du sollst keine Maske tragen, dann ist das kein ausdrückliches Verbot Gottes, eine Maske zu tragen. Weil er sprach von denen, die sagen, sie haben ein Gewissen, dass sie keine Maske tragen können. Nun, das ist Verführung, so nenne ich das. Das ist Unkenntnis. Und das führt natürlich die Menschen, die nicht kennen das Gesetz, und die meisten, müssen wir wohl gestehen, sehen die Gebote Gottes als einzelne, getrennte Gebote. So etwas gibt es nicht. Und dadurch gehen sie direkt dem Verführer in die Hände. Oh, sie meinen, sie tun Gott einen Gefallen. Aber sie kennen ja Gott nicht. Wenn man das Gesetz nicht kennt, dann kennt man Gott nicht, dann weiß man nicht, worum es geht. Und das ist ja die grausame Tatsache, die wir gelesen haben in Jesaja 10, wo Gott ausrufen muss und sagen muss, dass die Führer, die Leiter dieses Volkes sind Verführer und die ihnen nachfolgen, sind verloren. Aber niemand nimmt das ernst. Man spricht vom Virus als tötendes Element. Damit hat man ja nicht verstanden, woher die Krankheit kommt. Man spricht von der Axt, als wenn sie Holz spalten könnte. Und spricht davon, in solch einer Freiheit, in solch einer Gelassenheit, wie wenn das Realität wäre. Es ist zum Weinen und zum Klagen. Und ja, es ist auch so, dass eine Gruppe von Menschen in dieser Gemeinde übrig bleiben, weil sie weinen und klagen über die Gräuel, die geschehen in der Gemeinde. Es ist so schlimm, wie man es sich nicht schlimmer vorstellen kann. Aber man sitzt gemütlich und sagt, naja, solange es nicht konkret in der Bibel geschrieben steht, solange ist es kein ausdrückliches Gebot Gottes. Das ist eine Disqualifizierung eines Lehrers in Israel. Das ist eine Disqualifizierung eines Menschen, der sich erhebt und Gottes Wort verkündigen will. Weil die Grundlage fehlt. Die Grundlage fehlt. Deshalb bleibt in Israel in den Tagen der Prüfung. Wir haben hier in Jesaja Kapitel 17, wenn das Gericht stattfindet über sein Volk, wenn die Babylonier, die in Israel sind, die verführt und verführt sind und andere verführen. Das Mahlzeichen des Tieres angenommen, wenn sie ausgesichtet werden, wenn sie weg sind, dann entsteht das, was hier in Jesaja 17 ab Vers 4 steht. Zu der Zeit wird die Herrlichkeit Jakobs dünn sein und sein fetter Leib wird mager sein. Wieso? Weil man bleibt nur ein paar übrig. Ein paar bleiben übrig. Aber man denkt immer noch, und die meisten in der Gemeinde denken immer noch, es ist die Mehrheit, die übrig bleibt. Nein, wenn wir, sage ich mal, 20 Millionen wären in einer Gemeinde, dann bleiben vielleicht 500.000 übrig. Könnt ihr euch das vorstellen, wie groß die Verführung ist, wie groß das Problem liegt, in dem wir sind? So, Gott sagt ganz klar, zu der Zeit wird die Herrlichkeit Jakobs dünn sein und sein Vetterleib wird mager sein, denn sie wird sein, als wenn einer Getreide einsammelte in der Ernte und als wenn einer mit seinem Arm die Ähren einerntete und als wenn einer Ähren läße im Tal Rephaim und eine Nachernte drinnen bliebe, als wenn man einen Ölbaum schüttelte, dass zwei oder drei Beeren blieben oben in dem Wipfel, oder als wenn vier oder fünf Früchte an den Zweigen hangen, spricht der Herr, der Gott Israels. So in einigen klaren Symbolen, in der sie sind dünn geworden, sind nicht mehr fett, sie sind in der Ernte ist nur noch eine Nachernte geblieben. Eine Nachernte ist geblieben. Und dann ein paar Beeren am Strauch und ein paar Früchte in den oberen Zweigen. Das wird das Volk Gottes sein, wenn das Gericht über sein Volk stattfindet. Das heißt, jetzt sind wir noch in der Prüfungsphase. Dann kommt, wie wir sehen werden, die Entscheidungs-, also die Trennungsphase. Zu der Zeit wird sich der Mensch halten zu dem, der ihn gemacht hat. Ja, diese Menschen, diese Dünnen, diese Paar werden sich zu dem halten, der sie gemacht hat. Und seine Augen werden auf den Heiligen in Israel schauen. Diese hier, wenn sie aus dem Gericht kommen, sind eine völlig reine Gemeinde. Sie muss hundertprozentig rein sein und wird sich nicht halten zu den Altären, die seine Hände gemacht haben und nicht schauen auf das, was seine Finger gemacht haben, weder auf Aschera-Bilder noch Sonnenstrahlen. So, hätte noch viel zu sagen, aber was passiert jetzt, wenn wir in die Phase kommen? Und ich denke, wir werden es bald erleben, dass dieses stattfindet, dass die Gemeinde durch Gottes Eingreifen gereinigt ist. Jetzt ist die Untersuchungsphase, jetzt zeigt sich, wer auf welchen Seite es ist. Es wird immer deutlicher. Aber dann kommt der Schnitt und bei dem Schnitt müssen alle, die verführt sind, das Mahlzeichen annehmen. Sie haben gar keine Wahl. So, was machen dann die, die übrig geblieben sind? Es gibt drei Engel, drei Botschaften, wie Posaunenbotschaften. Das heißt, es gibt drei Botschaften, die hinausgetragen werden müssen. Die erste ist, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das ist jetzt das reine Israel, das diese Botschaft an Babylon bringt. Nicht an das ganze Babylon, weil wir wissen, das sind viele, die sind nicht errettbar. Aber sie bringen es an die, die hier Gottes Kinder noch in Babylon sind. Und dann kommt die zweite Botschaft, die ist so klar. Babylon, Babylon ist gefallen. Das heißt, ein Reich fällt dann, wenn es gezeigt wird, dass sein Irrtum offenbar wird. Und wir finden hier in Jesaja 21 dasselbe, was wir in Offenbarung 16, 17, 18, 19 finden, also die Botschaft, die so deutlich ist, und es sagt hier im Vers 9, Jesaja 21, und siehe, da kommt einer, der fährt auf einem Wagen, der antwortet und spricht, Babel ist gefallen, sie ist gefallen, und alle Bilder ihrer Götzen sind zu Boden geschlagen. Das ist dieselbe Botschaft, die wir lesen in Offenbarung, Kapitel 14, Vers 8, wo steht, und ein anderer Engel folgte nach und sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein ihrer Hurerei getränkt, alle Heiden. Wodurch fällt sie? In Offenbarung 18 steht's noch einmal. Und danach sah ich einen anderen Engel niederfahren vom Himmel, der hatte eine große Macht, und die Erde war erleuchtet von seiner Klarheit und schrie aus Macht, mit großer Stimme und sprach: sie ist gefallen, Babylon, die Große, und eine Behausung der Teufel worden, und ein Behältnis aller unreiner Geister, und ein Behältnis aller unreiner und verhasster Vögel. Denn von dem Wein des Zorns ihrer Hurerei haben alle Heiden getrunken, und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben, und die Kaufleute auf Erden sind reich worden von ihrer großen Wollust. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Gehet aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und Gott denkt an ihren Frevel. Und dann kommt noch die dritte Engelsbotschaft, die letztendlich der Ruf ist, aus Babylon auszuziehen, nämlich sie sagt: Nehmt das Mahlzeichen des Tieres nicht an. Das sind die, die übrig geblieben sind. Die wenigen werden die in Babylon ansprechen, die das Mahlzeichen des Tieres noch nicht angenommen haben. Und sie werden herauskommen. Und dann werden sie mehr sein, wie Israel davor war. Das heißt, man muss jetzt die Grenzen weiten. Auch in Jesaja haben wir auch das: Wenn die Heiden kommen, dann sind die Grenzen nicht mehr groß genug. Man muss die Stadt erweitern. Man muss das Land erweitern von der Menge an Menschen, die sich zu Gott von Babylon bekehren werden, nachdem die Gemeinde völlig rein ist. Das wird dann das Ende sein. Und wenn alle Menschen ihre Entscheidung getroffen haben, wenn jeder das Mahlzeichen des Tieres in Babylon angenommen hat und niemand mehr von den reinen Menschen verführbar ist, das anzunehmen, dann kommen die 7 Plagen, dann kommt das Gericht, der Zorn Gottes, beschrieben in Offenbarung 16 bis 19. Und das sind 7 Plagen, wir gehen nicht auf sie ein, ihr könnt sie euch lesen. Eine nach der anderen werden sie von Gott kommen. Und für uns ist die 7. Plage wichtig, weil in der 7. Plage ist die Wiederkunft unseres Herrn. In der 7. Plage macht Gott ein Ende. In der 7. Plage ist das Gericht über Babylon. Mit dem Hauch seines Mundes werden seine Feinde zerstört. Und er rettet die 144.000, die Seinen, die in dieser Zeit der Plagen am Leben sind. Und er erweckt alle Gerechten von Adam an, alle anderen sterben und ruhen für 1000 Jahre in ihren Gräben, während die Heiligen im Himmel 1000 Jahre Gericht halten werden. So, das ist ein Überblick über diese Kapitel, die das beschreiben. Lest es euch durch. Ihr seht, die Bibel ist eine Einheit. Ich möchte noch auf einen Gedanken eingehen und ganz klar machen, dass alles hat seine Zeit. Prediger 3, 1 bis 11. Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vornehme unter dem Himmel hat seine Stunde. Er aber tut alles fein zu seiner Zeit. Es geht um Gott. Alles hat seine Zeit. Wir sind jetzt als Jerusalem Gottes in dieser Zeit, in der Gott sagt: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein und ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt, sie heraus soll euch wüst gelassen werden. Ja, Jerusalem macht heute genau dasselbe. Das heißt, die Gemeinde Gottes macht genau dasselbe mit den Propheten, mit den Kritikern, mit denen, die ihre Stimme erheben und sagen, der Kurs ist nicht gut. Sie werden isoliert, sie werden zensiert. Nun, kann man denn die Wahrheit zum Schweigen bringen? Nein, aber sie haben es versucht und haben dadurch sich blutig gemacht an ihren Händen mit dem Blut der Propheten Gottes. Und das ist heute genauso. Nein, es hat sich nichts geändert in dieser Welt. Es ist eher schlimmer geworden. Sowohl in Babylon haben die Sünden erreicht ihr Limit, aber auch in den sogenannten Volk Gottes hat sich die Sünde gesammelt, und die Verfolgungssucht ist darin genauso enthalten und der Ton ist genauso tödlich, wie es schon immer war. Und als er Jesus nahe hinzukam, sah er die Stadt an und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Darum, dass du nicht erkannt hast die Zeit, darin du heimgesucht bist. Es gibt eine Zeit der Heimsuchung. Sie ist jetzt. Sie ist tatsächlich jetzt. Hab mich gewundert, als ich diesen Vortrag angehört habe, den ich vorher erwähnt habe, als er sprach, wenn die Endzeit kommt. Nun, meine Lieben, die Endzeit ist hier. Wieso sprechen wir nicht, dass es jetzt ist? Weil genauso wie damals zur Zeit Jerusalems, man hat nicht erkannt die Stunde der Heimsuchung. Man hat nicht erkannt die Stunde, wenn wir im Sieb gesichtet wird, wenn gesehen wird, was man glaubt und nicht glaubt. Ob man was kennt oder nicht kennt. Man verpasst die Stunde. Und verpassen wir diese Stunde, verpassen wir alles. Jesus weint über seine Stadt, die er dann 70 oder 40 Jahre später muss diese Stadt vernichtet werden. Warum? Weil sie nicht erkannte, als es Zeit war, als noch Zeit der Umkehr war. Und die haben wir heute noch. Die haben wir heute noch. Wir können heute noch erkennen das Gesetz. Wir können heute noch zur Wahrheit kommen. Aber wenn wir es nicht sehen, weil wir denken, die Endzeit kommt noch. Wir haben uns in unseren Köpfen, in der prophetischen Sicht der Dinge genauso wie die Pharisäer so festgefahren, dass wir nicht mehr sehen können, dass die Dinge ein bisschen anders kommen, wie wir sie im Voraus gesehen haben. Und sind nicht fähig zu sehen, aha, wo liegt der Grundsatz? Wieso kommt es anders? Man wartet auf ein gewisses Etwas. Das wird nicht kommen. Weil man nicht verstanden hat, den Grundsatz der Dinge, wie sie laufen. Man wartet auf die Endzeit. Und weiß nicht, dass sie da ist. Was für eine Katastrophe. Die Zeit der Heimsuchung ist eine Zeit des Gerichts. Und Gericht hat zwei Phasen. Eine Untersuchungsphase und eine Vollstreckungsphase. Niemand kann die Vollstreckungsphase verpassen. Das ist nicht möglich. Weil die Vollstreckung muss man wahrnehmen. Von der spricht Gott hier und warnt mit lauter Stimme. Die Vollstreckung verpasst niemand. Die einzige Möglichkeit ist, dass man die Untersuchungszeit verpasst. Wenn du doch nur hättest erkannt, die Zeit deiner Heimsuchung, die Zeit, wo du geprüft wurdest, wo du untersuchen musstest, jeden Punkt deines Glaubens zu sehen, stimmt oder stimmt es nicht, ob du sehen musst, ob das Fundament, auf dem du stehst, standhält, oder nicht standhält dem Gesetz, standhält dem Sturm. Meine Lieben, lasst uns nicht verpassen die Stunde der Untersuchung, in der wir sind. Wir als Kinder Gottes werden nur dann fertig sein, das Werk zu beenden. Diese drei Botschaften zu verkündigen, an die noch in Babylon sind. Wenn unser Herz rein ist, dafür müssen wir völlig in der Wahrheit sein. Und an der Basis, die Grundlage der Wahrheit ist das Gesetz, weil es ist das Wesen Gottes. Und wenn man das nicht erkennt als eine Einheit, wenn man denkt, das ist in einzelnen Teilen aufgeteilt, dann hat man von Gott nichts verstanden. Wie soll man dann bestehen? Lasst uns mit heiligem Ernst diese Zeit, die wir haben, nutzen, und sie nicht verpassen. Es ist Endzeit. Sie kommt nicht noch. Sie ist da. Sie ist nicht Zukunft. Sie ist Gegenwart. Zukunft ist nur noch das. Die Vollstreckung, von der gewarnt wird. Jetzt sind wir in der Phase der Untersuchung. Jetzt ist noch alles möglich. Verpasst nicht den Tag deiner Heimsuchung. Und prüfe alles. Ich bin so dankbar, dass es noch Menschen gibt, und ich weiß ja nicht, wie gläubig der Mann ist oder nicht, aber dieser Richter in Weimar hat etwas geschrieben und beurteilt, was jeder Gläubige schon längst hätte beurteilen müssen. Was jeder Gläubige schon längst hätte sehen müssen mit seinen geistigen Augen, der die Wahrheit kennt über den Menschen und wie er funktioniert und das Gesetz Gottes. Aber wie schön, dass auch noch Steine schreien. Ja, Gott wird ein Volk haben, auch wenn es dünn sein wird, auch wenn man sie fertig machen wird vor dieser Welt. Aber sie werden wissen, was Wahrheit ist. Und sie werden aufstehen und verkündigen die letzte Warnungsbotschaft dieser Welt. Mögen wir dazu gehören. Amen.